Liebe Gemeinde, Teil 2 unserer Predigtreihe. Letzte Woche haben wir begonnen, uns mit der Gemeindevision zu beschäftigen, die ihr selbst von 2014 bis 2016 hier miteinander ja erarbeitet, das trifft es, aber sicherlich auch erbetet habt. Also wird ja nicht nur reine Arbeit gewesen sein, sondern da waren ja noch ein paar andere Sachen dabei, die auch wichtig sind, wenn Christen zusammenkommen. Nun könnte jemand unter euch fragen, sag mal, warum wiederholst du das, was wir schon gemacht haben? Ich antworte, die Mutter der Weisheit ist die Wiederholung. Die Mutter der Weisheit ist die Wiederholung. Ich habe mal gelesen, bis zu 7-mal brauchen wir Menschen, um eine Botschaft wirklich zu hören und zu verstehen. Und diese dann auch zu verinnerlichen. Und das, bevor wir verstehen und mitsprechen können, worum es eigentlich geht. Bis zu 7-mal. Eine Gemeindevision fragt, wo wollen wir eigentlich hin? Was macht uns aus? Oder was wünschen wir uns, miteinander zu sein? Und wenn wir uns das wünschen, wie kommen wir eigentlich dahin? Was müssen wir tun? Und vielleicht auch, was muss Gott tun, damit wir dahin kommen, was wir uns wünschen? Darum geht's. Als Grundlage dient uns ein Text aus dem Römerbrief des Paulus und wir können ihn hier mitlesen. Römerbrief Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Da heißt es, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Nun, am letzten Sonntag haben wir uns mit dem ersten Baustein beschäftigt, Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit Gottes, die uns in Jesus in einer einzigartigen Weise begegnet, ist eigentlich ja für uns die Grundlage für alles, was wir miteinander tun, für alles, was wir miteinander machen, für alles, was wir denken, was wir glauben. Sie ist einfach die Grundlage für alles. Und das ist der wichtigste Baustein, den wir haben können, wenn wir die Gemeinde als einen Tempel verstehen, wir eingefügt in diesen Tempel. Und der wichtigste Baustein ist Gottes Barmherzigkeit. Nun gibt es einen zweiten Baustein. Lebt in der Hingabe zu Gott. Der entsprechende Bibeltext aus dem Römerbrief, ich habe ja eben den Textzusammenhang schon zitiert, findet sich hier auf der Folie auch noch einmal. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er seine Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Eigentlich ist es wie bei der Barmherzigkeit, dem ersten Baustein. Paulus schreibt uns etwas, er erwartet etwas von uns, von seiner Gemeinde. Das hat er den Römern geschrieben. Wir nehmen das auf und glauben, dass er das auch von uns erwartet. Aber eigentlich sagt er, liebe Leute in Rom, in Hagen und wo immer ihr das lest, das Erste, was zu sagen ist zum Thema Hingabe ist, schaut doch bitte auf Jesus. Schaut doch bitte auf das, was er getan hat. Lernt doch von ihm, was es bedeutet, Hingabe, sich selber hinzugeben. Was es bedeutet, ein Leben im Einklang mit Gott zu führen. Die Lesung aus dem 10. Kapitel des Johannesevangeliums hat es ja auf den Punkt gebracht. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist Hingabe. Das ist Hingabe. Jesus gibt sein ganzes Leben. Er gibt sein ganzes Leben für uns alle. Für mich, für dich. Im Markus-Evangelium, Kapitel 10, sagt er zu seinen Jüngern, als die sich streiten. Der Streit ist so ganz banal, wie wir das auch kennen. Aber ich will oben in der Gemeinde stehen, ich will das Sagen haben, du musst mir zuhören, ich will der Erste sein von allen. Und dann sagt er seiner Gruppe von Jüngern, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Hingabe. Jesus will nicht herrschen, er gibt das Herrschen auf und er wird ein Diener. Er könnte herrschen, ja, aber er gibt sich hin. Wem? Uns. Er tut alles für uns. Im Römerbrief schreibt Paulus ja ganz lange Kapitel darüber, was das jetzt bedeutet, dass Jesus am Kreuz war, dort gestorben ist und was auch seine Auferstehung für uns bedeutet, welche Konsequenzen das für uns hat. Und man darf, wenn man zum Thema Hingabe spricht, auch mal sehr freundlich und bestimmt daran erinnern, Leute, lest mal den Römerbrief, dann versteht ihr die Zusammenhänge, von denen Paulus hier spricht. Er fordert niemals einen stumpfen Gehorsam von uns. Gib alles, was du hast und bist. Gott will das einfach so, denk nicht drüber nach, mach das einfach. Punkt. Und jetzt tu das. Es ist streng. Jetzt bist du dran. Jetzt musst du alles geben. Völlige Hingabe. Ab heute, ab jetzt, sofort. Nein. Überhaupt gar nicht. Sondern Paulus verbindet das einmalige Opfer, das Jesus für uns gebracht hat, seine eigene Hingabe für uns mit unserem eigenen Leben. Er stellt eine Beziehung her. Und er sagt, wenn Jesus alles, sein gesamtes himmlisches Leben, alles, was er hatte, losgelassen hat, um dich zu retten, was willst du dann noch zurückhalten, wenn es nichts Größeres, nichts Befreiendes, nichts Schöneres, nichts Bedeutsameres in unser aller Leben geben kann, als nun von Gott als geliebtes Kind angesprochen zu werden, Lebensschuld vergeben zu bekommen, erlöst zu sein von allem, was dich irgendwie klein halten will, abhängig, schwach. Paulus sieht zuerst auf das, was Jesus für uns eingesetzt hat. Seine völlige Hingabe an den Willen seines Vaters im Himmel. Seine völlige Hingabe an den Weg des Dienens. Seinen völligen Verzicht auf Majestät und Herrschaft, auf Glanz und Glorie. So handelt Jesus. Er hält nichts zurück. Er schenkt sich uns Menschen ganz. Ja, er gibt sich ganz in die Hände seiner Verfolger, Peiniger, Mörder. Und er verzichtet auf alle Macht. Und Gott nimmt das einmalige und vollkommene Opfer seines Sohnes an und rechnet es uns als Gerechtigkeit an. Hinter der Hingabe Jesu steht immer, dass er uns mit heißem Herzen liebt und retten will. Jeder von uns weiß, was Liebe ist. Oder nicht? Wisst ihr, was Liebe ist? Hä? Hingabe. Also wer liebt, Wer liebt, weiß doch, wie das funktioniert. Lieben kann man nur mit ganzem Herzen, oder? Lieben kann man nur mit allem Verstand, oder? Lieben kann man nur von ganzer Seele, oder? Liebe kann man nur mit aller Kraft, oder? Mit weniger gibt sich die Liebe nie zufrieden. Nie. Und genau deshalb ist das auch die Zusammenfassung all dessen, was es an Geboten gibt. Jesus wird gefragt, welches ist das höchste Gebot? Und er antwortet mit einem Satz der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft, mit allem. Wenn Jesus uns Gott so zeigt, mit seinem ganzen heißen Herzen voller Liebe, und wenn er so weit für uns geht, wie er geht, dann wird doch niemand unter uns meinen, unsere Antwort reicht auch mit Sparflamme. Ein bisschen Liebe, ein halbes Herz, halbe Kraft, viel Zurückhaltung, innerer Abstand, immer auf den eigenen Vorteil aus sein. So lieben wir doch nicht mal unter uns. Meine Frau wird mir was erzählen, wenn sie das merken würde. Halbes Herz, halbe Kraft, viel Zurückhaltung, immer auf eigenen Vorteil aus. So liebt doch kein Mensch. Und ihr selber auch nicht. Nie und nimmer. Das geht nur ganz oder gar nicht. Alles andere wäre ja auch keine Liebe, sondern nur Berechnung. Gott liebt uns so sehr, aber die Antwort auf seine Liebe kann doch nur eigentlich alles sein, was wir haben. Alles, was wir geben können. Unser ganzes Herz, unsere ganze Kraft, unser ganzes Leben. Die einzige Antwort auf sein vollkommenes, einmaliges Opfer kann deshalb auch nur die völlige Hingabe an Gott, den Vater, sein. Alles andere wäre eine Beleidigung und Verhöhnung der Liebe Gottes. Menschen, die das voneinander merken, wenden sich voneinander ab. Dann wird so ein schlimmer Satz hörbar. Ich habe gemerkt, er liebt mich nicht. Ist nur auf Vorteil aus. Ist besser, wenn er jetzt geht. Wer geliebt wird, geht ganz im Vertrauen auf. Meine Partnerin, mein Partner wird, wenn ich mich öffne, mir nicht schaden, sondern wird auf Liebe und Vertrauen ebenso mit Liebe und Vertrauen antworten. Deshalb, genau deshalb, ist auch Liebe zwischen uns Menschen immer ein Sinnbild für die vollkommene und tiefe Liebe, die Gott für uns alle empfindet. Ich denke mir, dass es Paulus so sieht und versteht. Völlige Hingabe. Er sieht gar nicht zuerst auf sich, sondern er sieht zuerst auf Jesus und sagt, schaut mal, was der für euch getan hat. Und als einzige Antwort auf die Liebe Jesu zu uns formuliert er dann, gib dich ihm ganz hin, mit allem, was du bist, mit allem, was du kannst, mit allem, was dich als Mensch ausmacht. Dein ganzes Leben. Völlig. Total. Halte nichts zurück. Behalte nichts für dich. Gott liebt dich so sehr, weise ihn nicht ab, indem du etwas für dich zurückbehalten willst. Es funktioniert so nicht. Liebe geht nicht diese Wege. Das wäre berechnend. Liebe schenkt sich ganz. Also, mein ganzes Leben für dich, lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, guter Heiliger Geist, mein ganzes Leben für dich. Ich schenke mich dir ganz. Ich halte nichts zurück. Ich will dir vollkommen vertrauen. Das klingt und das ist wie ein Übergabegebet am Anfang des Glaubens. Viele von uns haben so mit jemandem gebetet, als ihr zum Glauben gefunden habt. Ich halte nichts zurück. Ich will dir vollkommen vertrauen. Und eigentlich, liebe Gemeinde, eigentlich können wir dieses Gebet jeden Tag sprechen. Jeden Tag. Ich halte nichts zurück. Ich schenke mich dir ganz. Ich will dir vollkommen vertrauen. Ich will mit dir an diesem Tag leben. Halte mich in deinen Händen. Als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, konnte er sicher viele Tempel und Kultstätten besuchen, auf denen Tiere geopfert worden sind. War damals oft noch so üblich. Das haben wir heute eher selten. Ich glaube, wenn wir das sehen, wie wir die Polizei rufen. Das war damals ganz anders. Tiere sind auf Tempeln geopfert worden, geschlachtet worden, verbrannt worden. Und manche dieser Tempelanlagen müssen ja vor Blut getrieft haben. Bestimmt nicht sehr angenehm. Aber Paulus sagt, seid lebendige Opfer. Das heißt, Gott will doch in Jesus gar nicht unseren Tod, sondern wir sollen leben. Wir sind keine toten Opfertiere, sondern wir sind lebendige Zeugen seiner Liebe. Und deshalb folgt auf die Hinwendung zu Gott bei Paulus dann im weiteren Verlauf, gerade auch von Römer 12, die Hinwendung zu Mitmenschen. Ein lebendiger Zeuge hat eine Funktion. Und dann lesen wir, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Wer sich Gott hingibt, wendet sich auch seinen Mitmenschen zu, heißt das. Der vernünftige Gottesdienst meint also, andere sollen sehen, erkennen und verstehen können, worum es geht. Wenn ich mich Gott öffne, dann kann ich mich vor anderen Menschen nicht mehr verschließen. Dann bin ich auf einmal selbst ein lebendiges Zeichen für seine Liebe geworden. Darum geht es. Wisst ihr, dass wir alle immer im Guten und natürlich auch im Schlechten ein lebendiges Zeichen für unseren Glauben sind? Wir sind sichtbar und an uns kann man sehen, was los ist. Streit, Ärger, Wut. Wir sind ein lebendiges Zeichen, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Und Menschen werden an uns immer das sehen, was wir gerade sind und nicht das, was wir gerne sein wollen in unseren Gedanken und Wünschen. Sie werden nur sehen können, was wir wirklich sind. Und Paulus schreibt uns, dass die Liebe und Hingabe Gottes zu uns immer auch Liebe und Hingabe auf unserer Seite sichtbar und erlebbar machen wird. Hoffentlich denken wir daran. Hoffentlich packen wir diesen Stein in unseren Tempelbau mit hinein, den zweiten Stein. Hingabe. Hingabe. Alles, was wir geben können, ist nur Antwort auf das, was wir längst erfahren haben. Die völlige Hingabe von Jesus. Gott segne euch.